Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Talk und meine erste Frage an Sevilay Wilhelm. Was würden Sie Putin, Orban, Trump und Co. gerne mal sagen?
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Die Frage ist spannend, weil ich sehr oft Gespräche mit mir selber führe und frage, was würde ich anders machen, wenn ich in deren Situation wäre? Ich würde gerne verstehen, was sind die Beweggründe der Entscheidungen genau dieser Männer, wenn sie über den Kopf einer 50% ihrer eigenen Bevölkerung Entscheidungen treffen, die genau diese Frauen zu 100% betreffen. Sei es zum Thema Abtreibung, sei es zum Thema Bildung, sei es zum Thema Fortbildung der Frauen. Und ich glaube, wenn die Beweggründe zu verstehen sind und wenn die Beweggründe analysiert werden können und sie von dem Ego dieser Herren abgekoppelt werden können, dann wird es ein sehr, sehr einfacheres Herantreten an die Herren sein und ihnen auch die Augen öffnen, will ich fast sagen, dass es wichtig ist. Aber was würde ich ihnen direkt sagen? Lasst euer Ego beiseite und entscheidet frei für 100% eurer Bevölkerung.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Sevilay Wilhelm, Autorin und Aktivistin.
Herzlich willkommen bei uns, Sevilay Wilhelm. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Wäre denn die Welt automatisch eine bessere, wenn Frauen regieren würden?
Ich bin ganz ehrlich, ich stelle mir auch diese Frage. In Teilen ja, definitiv ja. In Teilen ja, weil sie Frauen Entscheidungen treffen werden und Entscheidungen treffen, die heilender sind. Das ist, glaube ich, das, was sehr viele Frauen ausmacht, das sehe ich auch bei meinen Gründerinnen. Frauen haben immer eine heilende Basis in ihren Entscheidungen. Und deswegen glaube ich, mit Einschränkungen, ja, es wäre eine bessere Welt.
Wie groß sind Ihre Sorgen um diese Welt?
Sehr groß. Wenn ich die Situationen anschaue, und da geht es nicht nur um die Kriege, die wir jetzt leider haben, es geht auch um die langfristigen Folgen für gesamte Bevölkerungsschichten, für Kinder, für Frauen. Der Klimawandel, der genau diese Bevölkerungsschichten auch trifft. Und Kinder sind nun mal die Zukunft unserer Welt, egal in welchem Bereich der Erde. Und ich habe sehr viel Angst um meine eigenen Kinder, um die Zukunft meiner eigenen Kinder, aber auch um die Disbalance, die jetzt in der Welt herrscht, was es noch mit sich bringen wird.
Und dazu gibt es jede Menge Meldungen, auch aus der jüngsten Zeit. In Österreich beispielsweise ist es jetzt der 13. Monat in Folge mit Rekordtemperaturen, im Schnitt 3 Grad wärmer als zwischen 1961 und 1990. Forscher haben gerade diese Woche gesagt, dass die EU ihre Ausgaben zum Klimaschutz verdoppeln muss, um die geplanten Ziele bis 2030 einzuhalten. Dann gab es noch die Überschwemmungen Anfang Juni hier in Bayern. Also man kann blicken, wohin man will, und eigentlich immer das gleiche Bild, das sich da darstellt. Warum ist all das bekannt und passiert dann doch so wenig aus Ihrer Sicht?
Es gab noch sehr spannende Zahlen die Woche. Man hat Menschen befragt, basierend auf ihrer Parteizugehörigkeit, wie viel sie von ihrem eigenen Wohlstand denn aufgeben würden für den Klimaschutz. Und durch alle großen Parteien hinweg waren eigentlich nur die Grünen, die bereit waren, sehr viel von ihrem eigenen Wohlstand aufzugeben. Aber alle anderen waren zwischen 40% und 81%. Und 81%, die nichts aufgeben wollten von ihrem Wohlstand, um etwas gegen den Klimawandel zu machen. Natürlich wissen wir es. Wir wissen es alle. Aber es ist wahrscheinlich wie mit Kindern, denen sie sagen, du musst heute lernen, damit du es in der Zukunft besser hast. Alles, was nicht unmittelbar zu einem Ereignis führt, ist für viele Menschen nicht greifbar. Die Ahrtal-Situation war ja im Ahrtal, war ja nicht in München. Die Waldbrände sind ja in Griechenland, in Portugal, in der Türkei. Sie sind ja nicht hier. Und ich glaube, alles, was nicht unmittelbar trifft, ist erstmal schön wegschaltbar. Man bedient die Fernbedienung, man bedient den Schalter im Radio und schaltet es weg.
Zu Ihrer Person. Wir haben Sie eingeladen, weil Sie unter anderem ein Buch gerade geschrieben haben, Mutter Erde und ihre Töchter, warum wir für die Rettung der Welt die Kräfte der Frauen entfesseln müssen. Über dieses Buch werden wir gleich hier noch ausführlich sprechen. Aber ansonsten, wenn Sie nicht gerade ein Buch schreiben, was Sie gerade getan haben, was machen Sie sonst?
Ich habe eine eigene Firma, die nennt sich Beyond Equal. Und mit der Beyond Equal setzen wir uns für Frauen ein. Wir investieren in Startups, die von Frauen gegründet und oder von Frauen geführt werden, die im Bereich Klimawandel etwas machen. Also Climate Tech Companies, sagt man dazu. Und da geht es hauptsächlich darum, wie können wir unsere Nahrung nachhaltiger gestalten? Wie können wir für die Welt eine bessere Wasserqualität und Wassererreichbarkeit überall auf der Welt generieren?
Und wo waren Sie jetzt gerade die letzten Tage beschäftigt?
Ich war tatsächlich die letzten Tage in der Türkei. Zwar privat, 2-3 Tage, aber da habe ich natürlich auch wieder die Waldbrände, die es jetzt in der Türkei gibt, die übermäßige Hitze, die es gibt, die langsame Realisierung auch der Menschen in der Türkei, dass der Klimawandel auch vor ihrer Tür ist. Und habe da sehr viele Gespräche auch darüber geführt mit vielen Fachleuten auch dort.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Autorin und Aktivistin Sevilay Wilhelm. Gerade eben ist ihr Buch Mutter Erde und ihre Töchter, Untertitel Warum wir für die Rettung der Welt die Kräfte der Frauen entfesseln müssen, erschienen. Und darüber wollen wir jetzt reden. Wie weit geht denn die Idee zurück für dieses Buch?
Also die Idee des Buches ist tatsächlich vor 2-3 Jahren entstanden. Vor der Pandemie hatten wir Ideen zu dem Thema Beyond Equal in der Türkei. Wie können wir die Gleichheit und Gleichwertigkeit der Frauen auch in der Türkei platzieren, international platzieren mit einem Fußballspiel, Frauenfußballspiel. Und dazu haben wir sehr viel recherchiert. Und in dem Zuge dachte ich, okay, es gibt sehr wenig Geschriebenes zum Thema Ökofeminismus, zum Thema Feminismus sehr viel, aber zum Thema Economical Feminism sehr, sehr wenig. Und da ist eigentlich schon die Idee gewesen.
Also damit jetzt nicht uns die Männer abhanden kommen, Ökofeminismus nicht erschrecken, ist es eine gute Sache. Erklären Sie es mal bitte.
Also es geht eigentlich um Economical Feminism, möchte ich gerne das nennen. Die Bewegung fand ihren Ursprung eigentlich 1974, aber so der erste Schritt war 1980. Da ging es darum, dass das in der Wirtschaft Frauen mehr gesehen werden, weil Frauen auch mit ihrer Arbeit ein Teil der wirtschaftlichen Kraft und Macht sind und bis dato aber eigentlich sehr wenig gesehen wurden und auch sehr, sehr wenig verdient haben. Und so ging das Ganze los in den USA.
Und das Ganze hat aber noch eine Wirkung, die darüber weit hinausgeht, nämlich die Art und Weise, wie Frauen denken und sich auch einbringen können. Sie beschreiben das eindrucksvoll in Ihrem Buch, was eine Veränderung sozusagen im Klima buchstäblich dieser Welt bewirken könnte.
Es ist so, ich hatte das am Anfang der Sendung schon gesagt, Frauen haben grundsätzlich eine heilende Idee bei allem, was sie machen. Und das geht auch den Gründerinnen und Gründerinnen, die wir unterstützen, geht es ähnlich. Das Thema Klimawandel und die Auswirkung auf die Frauen ist nachweisbar. Die Frauen, Mädchen, die anstatt eine halbe Stunde zum Wasser holen gehen, jetzt eine Stunde oder 2 Stunden zum Wasser holen gehen müssen, können nicht mehr in die Schule gehen, weil sie die Zeit verlieren. Und wenn wir Frauen unterstützen, die Ideen dazu haben, wie man Wasserknappheit bekämpfen kann, wenn wir Frauen unterstützen können, die Ideen dazu haben, wie der Klimawandel bekämpft werden kann, dann ist das, glaube ich, eine gesamtheitlich heilende Auswirkung, die natürlich auch unseren Männern zugutekommen wird.
Denn es gibt ja tatsächlich Beispiele für Männer in Macht, die gleich mal als erstes sich sozusagen zeigen, dass sie von der Umwelt nicht viel halten. Trump beispielsweise, der gleich nach seinem ersten Amtsantritt damals das Klimaabkommen aus Paris aufgekündigt hat. Bolsonaro in Brasilien, der in großem Stil hat die Regenwälder roden lassen. Das ist schon so ein bisschen so ein Muster. Haben Sie das auch beobachtet in der Recherche für Ihr Buch?
Ja, es ist ein Muster. Das Muster zieht sich aber nicht nur jetzt auf die genannten Herren zu. Das Muster zieht sich ja auch schon länger in der Vergangenheit, ist das so. Und da haben deutsche Regierungen aus Unwissenheit, aus Ignoranz, man kann es nicht sagen, aber haben viele Regierungen das sehr, sehr, sehr lange die Augen davor zugemacht eigentlich. Und die Tatsache, dass jetzt sehr viel Augenmerk darauf gebracht wird, ich möchte leider nicht glauben, dass es darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen verstanden haben, worum es tatsächlich geht. Vor allem genau die Herren, die Sie genannt haben oder auch andere an Schlüsselpositionen sitzende Menschen. Und ich möchte nicht nur auf Männer gehen, aber es ist leider, die Struktur ist leider so gegeben, dass es eher um die Außenwirkung geht. Dass der Beweggrund, warum sie sich oberflächlich für den Klimawandel einsetzen, dass es nur um die Außenwirkung geht und dass es keine tiefgründigen Verständnisse für die Thematik im eigentlichen Sinne gibt.
Sie schreiben in Ihrem Buch über einen Moment des Aufbruchs bei Ihnen selber. Was war dieser Moment?
Also das war tatsächlich auch, als es überall auf der Welt Explosionen gab, also emotionale Explosionen gab. Trump war an der Macht, Erdogan mit der Aufkündigung der Istanbul-Konvention. Es war Bolsonaro, wie Sie gesagt haben, die Rodung der Regenwälder. Und diese Ohnmacht, dieses Gefühl, von außen hinzuschauen und nichts zu erreichen und die Verteufelung der Friday for Future und Greta-Bewegung, das war eigentlich so ein Aufwachmoment zu sagen, okay, ich kann nicht viel machen, aber jeder Schritt ist wichtig, den ich machen kann.
In Ihrem Buch skizzieren Sie erstmal die Lage sozusagen der Welt, worum es geht. Und dann kommen Sie ein bisschen ausgehend auch von Ihrer eigenen Vita dazu, an welcher Stelle Frauen sich einbringen können und wie Frauen tatsächlich auch die Welt verändern können. Vielleicht schildern Sie mal, was Sie da in diesem Buch gemacht haben. Sie haben ja zum Beispiel Frauen in den Mittelpunkt gestellt, die tatsächlich wunderbare Start-ups gegründet haben, die Sie ja selber auch unterstützen. Mit ihrer Firma. Mhm. Wollen Sie mal so ein Beispiel schildern, zum Beispiel Claire Gusko.
Claire Gusko, auch eine ganz spannende Frau, die machen, ist die Firma One Five. Sie machen Verpackungsmaterial aus Algen. Und der Hintergrund von Claire war, sie kommt vom Vertical Farming.
Das ist also sozusagen Landwirtschaft in Innengebäuden, zum Beispiel in alten Hallen, wo dann Salate, Kräuter und so weiter nicht im Freien, sondern in so Regalen,
In Regalen gezüchtet werden mit Licht und Wasser und entsprechend auch organic sind, weil durch die Automatisierung die Ernte eigentlich nur durch Maschinen gemacht wird und das Ganze wird erst schmutzig, wenn man es rausholt und wäscht. Und das war ihr Hintergrund. Und sie ist dann aus der Firma raus und hat mit einem Partner zusammen die Firma One Five gegründet, weil sie auch gesagt haben, das größte Problem ist die Verpackung. Wir haben das in der Pandemie gesehen, wie viel Verpackung wir alle produziert haben durch die Essenslieferungen, Plastikmüll. Und so haben sie mit einer deutschen Familie zusammen eine Lagerhalle bekommen und haben da angefangen zu forschen, mit verschiedenen Wissenschaftlern zu forschen und entwickeln Verpackungsmaterial aus Algen. Und auch ihr Hintergrund ist, dass sie sagt, sie möchte mit diesem kleinen Schritt ihrer Firma erreichen, dass Menschen zumindest ein Bewusstsein dafür entwickeln, wenn sie eine Verpackung in der Hand haben und sagen, oh, die ist aus Algen gemacht und die ist genauso gut wie eine normale Verpackung, die ich in der Vergangenheit kenne, dieses Bewusstsein entwickeln. Dieser Beweggrund ist nicht nur, um Geld zu verdienen, natürlich auch, um Geld zu verdienen. Sonst wäre es ja auch für uns Investoren kein so attraktives Ziel. Es geht ja nicht nur um Gemeinnützigkeit, aber auch zu sagen, mit dem, was ich arbeite, möchte ich etwas zurückgeben.
Sie stellen noch ein anderes Beispiel aus der Heimat Ihrer Eltern, aus der Türkei. Ebru Demir, eine türkische Köchin und Visionärin. Ja. Erzählen Sie auch bitte von ihr.
Ebru Baybara Demir ist eine Köchin. Sie hat eine ganz spannende Geschichte. Die hat geheiratet, ist nach Mardin. Und damals gab es in dieser Stadt gar nichts. Die ist ja wirklich 30, 40 Kilometer von Syrien entfernt. Da gab es gar nichts, absolut nichts. Und dann haben sich Touristen angekündigt. Und es gab kein Restaurant, es gab gar nichts. Also hat sie zu den Frauen, die dort gelebt haben, in ihren Häusern, hat sie gesagt, okay, ich habe eine Idee, lasst uns doch gemeinsam einfach eine Tafel im Dorf aufbauen und jeder kocht irgendwas von zu Hause und wir legen das alles auf die Tafel und dann können wir unsere Gäste bewirten. Außer ihr konnte keiner Englisch und alle haben etwas zu Hause gekocht, was ihrer Region, was sie natürlich nur aus ihrer Region kennen und haben das dann zu dieser langen Tafel gebracht und es hat so tollen Anklang gefunden, dass sie diese Idee aufgegriffen haben und haben gesagt, wir machen weiter. Und was sie dann gemacht hat, war zu sagen, das, was aus diesen Gebieten der Türkei wächst, das muss ich beschützen. Diese ursprünglichen Getreidearten, diese ursprünglichen Gemüsearten, also die Art, wie das Gemüse ursprünglich bebaut wird, angepflanzt wird und geerntet wird, möchte ich gerne beibehalten. Und das hat sie dann tatsächlich auch gemacht. Sie hat sich die Bauern geholt und hat gesagt, okay, ich möchte in die Ursprünglichkeit zurück. und hat dann über mehrere Jahre hinweg das Ganze entwickelt. Und ihr Hauptpunkt ist, sie nimmt immer Frauen aus der Region, reist auch mit diesen Frauen gemeinsam und kocht genau diese Essen. Es sind keine Sous-Chefs aus anderen Teilen der Erde, die schon sehr viel Erfahrung haben. Nein, das sind alles Frauen aus der Region. Und sie zeigt den Frauen, wie man wirtschaftlich kochen kann, wie man für andere kochen kann und gibt diesen Frauen damit eigentlich auch ein Werkzeug in die Hand, dass sie unabhängiger werden. Und die Ebru Baybara Demir noch ganz kurz zu ihrer Person im Hintergrund. Sie hat 2-mal den Preis bekommen, man sagt den Nobelpreis für Köche. Das ist ein Social Prize einfach für Köche, weil sie eben in ihrem Schaffen nicht nur ihr Können zeigt, sondern auch das gesamte Dorf mit einbezieht.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Sevilay Wilhelm, Mutter Erde und ihre Töchter.
So heißt ihr Buch über die Hoffnung, dass die Frauen die Welt retten, natürlich auch mit Hilfe der Männer, denn die Aufgabe ist sonst einfach zu groß. Jetzt wollen wir mal in ihre Biografie eintauchen und gehen dazu nach München bzw. in die Türkei. Was ist die Vorgeschichte ihrer Eltern, Frau Wilhelm?
Also wir kommen ursprünglich aus Malatya. Das ist eine kleine Stadt im Südosten der Türkei, auch nah an der syrischen Grenze. Ich glaube, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ein paar 200 Kilometer oder so von der syrischen Grenze entfernt. Da kommen die Zuckeraprikosen her, die Sie wahrscheinlich aus den Supermärkten kennen. Und 1967 ist mein Vater wohl das erste Mal nach Deutschland gekommen und dann nochmal, glaube ich, 71 und ist dann hier geblieben. Und meine Mutter, sie haben dann geheiratet 1973 und sind dann gemeinsam nach Deutschland gekommen.
Das heißt, ihr Vater kam im Zuge dieses Anwerbeverfahrens als sogenannter Gastarbeiter hierher und hat in der Türkei was gemacht und was dann hier?
Er war Landwirt in der Türkei, weil er ja die Aprikosenfelder hatte. Die Region ist tatsächlich sehr bekannt für ihre Aprikosen. Die werden exportiert überall hin auf der Welt. Und im Zuge dieses Anwerbeverfahrens hat er sich auch gemeldet und ist dann einfach als ganz normaler Gastarbeiter in der Fabrik nach München gekommen und wurde auch gleich nach München eingeteilt.
Und was hat er hier gearbeitet?
Der hat bei einer Firma gearbeitet, die hieß Diamalt. Die haben Farbstoff hergestellt und haben künstliche Zucker hergestellt. Also war wirklich eine Chemiefabrik, wenn Sie so wollen.
Was war die Rolle Ihrer Mutter, wenn wir schon über Feminismus reden?
Meine Mutter ist ja nach Deutschland gekommen, 1973. Und meine Eltern haben in Allach sich eine Wohnung angemietet. Damals war das nicht gang und gäbe. Man hat in Gastarbeitercontainern gewohnt. Das waren richtig, wie wir sie heute kennen, von Bauarbeitern. Diese Baucontainer hat man gewohnt. Und meine Mutter kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie in der Türkei und es war klar, dass sie da nicht wohnen möchte. Und für meinen Vater war das wichtig, dass sie da nicht wohnt. Und die haben sich eine Wohnung angemietet von einem CSU-Stadtrat in Allach. Und für meine Mama war von Anfang an klar, dass sie nicht arbeitet und für die Kinder da ist. Und sie war sehr belesen und hat sich eigentlich auch nur mit ihrer Nachbarschaft, die nur aus deutschen Nachbarn bestand, beschäftigt und beschäftigen müssen, weil sie gar keine andere Option hatte. Und sie war mit ein Vorbild eigentlich für eine sehr autarke, sehr starke Frau.
Sie selbst wurden dann 1976 in München geboren. Wo setzen denn Ihre ersten Erinnerungen ein? Womit haben die zu tun?
Meine ersten Erinnerungen in Bezug auf Feminismus.
Auf das Leben.
Also dann teile ich das auf. Auf das Leben tatsächlich im Kindergarten. Im Kindergarten die Sommerfeste, weil es gab dort immer Grillwürstel und wir durften sie ja nicht essen, weil es Schweinefleisch ist. Also haben wir nur die Kartoffeln gegessen. Es gab die Folienkartoffel und wenn man dann immer die anderen Kinder angeschaut hat und wir waren die einzigen Türken, die einzigen Ausländer, mein Bruder, meine Schwester und ich, die dann Würstel gegessen haben und man durfte keinen sehen, dann hat man sich vorgestellt, wie gut die Würstel dann schmecken würden. Also das ist somit wirklich die erste Erinnerung in das deutsche Leben. Zu Hause haben wir nur Türkisch gesprochen und es war ein sehr türkisches Leben.
Sie sind Fußballfan, haben Sie schon erzählt, durchschimmern lassen. Es gab eine Person, die war wichtig, Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus, ja, der hat ja, als ich klein war, der hat in München gespielt und die Art, wie er gespielt hat, auch Vielleicht, weil man so als Kind dieses Anhimmeln eines Torjägers und meine erste Begegnung mit dem FC Bayern, mit Lothar Matthäus und den Siegen, die er dann nach Hause gefahren hat. Ja.
Dabei hätte es so eine schöne Alternative in München gegeben, den TSV 1860 München. Aber der war damals in den Niederungen der Amateurliga. Also
da war Lothar Matthäus nicht.
Da war auch kein Lothar Matthäus. Na gut, gibt es denn andere Menschen, Frauen, Heldinnen, Helden ihrer Kindheit, ihrer Jugend, Menschen, die sie toll fanden?
In meiner Kindheit gab es eine Frau, die tatsächlich mich auch mit dem Thema Feminismus sehr nahe gebracht hat. Das war eine Freundin von meiner Mama. Meine Mama ist dann in einen Verein gegangen, der hieß Initiativgruppe München. Und dieser Verein hatte sich damals zur Aufgabe gemacht, türkischen Gastarbeitern und ihren Kindern zu helfen. Vor allem gab es noch die Frauengruppe der Initiativgruppe. Und damals gab es nur diese Gastarbeiter. Es gab natürlich Italiener, aber die waren integrierter als die Türken. Dass man gesagt hat, okay, wir würden gerne auch die Türken mit integrieren und vor allem die Frauen mit integrieren, weil die Männer gehen in die Fabrik arbeiten und die Frauen gehen entweder putzen oder sind zu Hause und haben keine Bildung. Einige waren Analphabeten, viele waren Analphabeten. Und dass man diesen Frauen auch eine Art Grundbildung zukommen ließ, damit sie ihre Kinder weiterbilden können. Und dieser Gedanke war gefühlt früher stärker, als er jetzt ist. Ich muss Frauen und Kinder bilden, damit sie unsere Zukunft gestalten können. Und in der Initiativgruppe hat meine Mutter mitgearbeitet. Die haben tatsächlich Frauen geschult, haben Frauen unterstützt, eine Ausbildung anzufangen oder Deutsch zu lernen. Sprache ist wichtig. Und es gab diese Deutschkurse in München damals nicht so, wie es sie Gott sei Dank jetzt gibt. Es gab den Zugang zu diesen Deutschkursen nicht. Die waren sehr teuer und sehr wenige von ihnen waren überhaupt in der Lage, davon zu profitieren. Und da war eine Frau, die Nejme These, die war nicht verheiratet und hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, den türkischen Frauen und den türkischen Mädchen einzutrichtern, wie wichtig Bildung, Sprache und Beruf ist, um ein unabhängiges Leben zu haben von A, Gewalt der Männer, die es natürlich gab, weil die meisten Männer es nicht anders wussten, aber auch für die Zukunft ihrer Kinder. Und Nejme These, ich habe 2-3 Urlaube alleine mit ihr verbracht, so zwischen 14 und 17. Die war eine leidenschaftliche Kämpferin für die Sache. Die hat sich mit jedem gestritten, mit jedem türkischen Mann hat sie sich angelegt. Einmal hat sie mich mitgenommen zu einer Familie. Da sollten wir den Vater davon überzeugen, wie wichtig es ist, dass seine Tochter eine Ausbildung macht und nicht heiratet. Die hat geflucht. Diese Worte kannte ich bis dahin nicht. Und das hat mich sehr bewegt und sehr motiviert, weil dieses Mädchen dann tatsächlich diese Ausbildung machen durfte.
Und Sie haben geschrieben in Ihrem Buch, dass Sie damals dann auch angefangen haben, die Emma zu kaufen.
Ja, ich habe damals angefangen, die Emma zu kaufen und ich habe sie heute im Abo. Das gab es ja in meiner Welt nicht. In der türkischen Welt wurde über das Thema Frauenrechte nicht gesprochen. Außer mein Vater hat das mitbekommen mit Nejme These. Natürlich, mein Mann hat über sie geschimpft, aber er hat sie auch bewundert, wie wichtig Frauenrechte sind. Es wurde nie thematisiert.
Sie hören 1:1 der Talk Bayern 2 und heute bei mir zu Gast ist Sevilla Wilhelm, Managerin, Autorin, Feministin. Wir waren gerade bei einer Kindheit in München stehen geblieben, als Tochter eines Gastarbeiters. Sie sind auf die Schule gegangen, aufs Gymnasium hier. Haben Sie denn auch mal Diskriminierung gespürt? Was war das für ein Leben als junge Frau in München damals?
Also ich war auf dem Gymnasium in München, auf dem Ludwigsgymnasium. Tolle Schule. Und mein Bruder und ich waren die einzigen Türken auf dem Ludwigsgymnasium. Die meisten Türken gingen damals aufs Asam-Gymnasium. Im Nachhinein, mit dem heutigen Bewusstsein, möchte ich sagen, dass einige Sachen mit Sicherheit diskriminierend waren. Aber ich habe das damals gar nicht wahrgenommen oder gar nicht realisiert, weil man war ja auch anders. Wenn Events waren wie eben Sommerfeste, hat man türkisches Essen mitgenommen. Man hat sich geschämt damals, weil es anders war. Heute ermutige ich meine Kinder, sagen, es ist anders und es ist genau richtig. Und die Kinder heutzutage sagen auch super, türkisches Essen, alle freuen sich. Mit dem Wissen von heute möchte ich sagen, ich habe Diskriminierung erlebt. Ich glaube nicht bewusst, weil damals kannten die Menschen ja auch nicht Gastarbeiter und wussten auch nicht, wie sie mit uns umgehen sollen. Es waren ja Gäste, die dann irgendwann wieder gehen sollten. Und eben nicht gegangen sind, sondern geblieben sind. Ich glaube, Es war gegenseitig ein bisschen Unwohlsein im Umgang, weil man sich nicht kannte. Aber mit dem heutigen Wissen würde ich sagen, ja, ich habe Diskriminierung erlebt.
1992, 93 gab es Anschläge gegen Türken hierzulande, in Solingen, in Mölln, an anderen Orten. Das war eine Zeit, da waren Sie 16, 17. Ja. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Es war traurig. Es war wirklich sehr, sehr traurig. Mit 16 musste man seine eigene Aufenthaltserlaubnis beantragen. Und um diese Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, musste man zum Kreisverwaltungsreferat. Dazu musste man Mietvertrag mitnehmen der Eltern, weil man auf bestimmten Quadratmetern nur wohnen durfte, also pro Person bestimmte Quadratmeteranzahl. Zwischenzeugnis oder Jahreszeugnis und bei Jungs ein polizeiliches Führungszeugnis. Man hatte also nachweislich eine reine Weste gehabt, man hat ein reines Leben geführt, man hat ein fehlerfreies Leben geführt, sonst wäre man ja nicht da geblieben oder sonst hätte man nicht hierbleiben dürfen. Und dieses nicht akzeptiert werden, obwohl man ein wohlschaffendes Mitglied der Gesellschaft war, das war sehr deutlich durch die Anschläge. Sehr, sehr deutlich. Und dieses Gefühl von, wir sind hier geboren, wir sind hier aufgewachsen, aber wir dürfen nicht hier sein.
Wie ging es denn bei Ihnen persönlich, beruflich weiter?
Ich habe einen sehr individuellen Werdegang eingeschlagen. Ich war an der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing, habe aber nie in dem Bereich gearbeitet, weil ich 1999 dann ungeplant schwanger geworden bin. Mhm. Nicht ungewollt, aber ungeplant. Und hatte einen Job angefangen, der in einer Computerfirma war, der ein Ableger der Firma SAP war und war im Direktmarketing und hatte zwei Leute unter mir. Und dieser Job hat sehr viel Reisen
mit sich gebracht.
Und den konnte ich ja natürlich dann nicht mehr machen, nachdem ich schwanger war. Und dann bin ich nach der Probezeit raus und wurde zufällig von einer amerikanischen Firma angesprochen, ob ich nicht deren europäisches Vertriebsbüro aufbauen will. So, jetzt sind sie 24, sind schwanger, haben keinen Job und eigentlich sehr im positivsten Sinne naiv und komplett abenteuerlich eingestellt. Und dann habe ich das gemacht und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil ich dadurch mit dem Sprung ins kalte Wasser sehr viel gelernt habe. Ich habe die europäische Dependance dieser amerikanischen Firma aufgebaut, die Nischenprodukte für Großcomputer hergestellt haben, die Erreichbarkeit der Großcomputer und mit damals war das sehr, sehr modern. Heute klingt das lächerlich, über Glasfaser Anbindung bis zu 40 Kilometern, die Erreichbarkeit, Video, Keyboard, Maus.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie aber nicht gesagt haben, dass Sie schwanger waren und bis buchstäblich zum letzten Tag Ihrer Schwangerschaft gearbeitet haben.
Das war bei der zweiten Schwangerschaft.
Ah, die zweite Schwangerschaft.
So, die erste die erste Firma dann erledigt und bei der zweiten Schwangerschaft war es tatsächlich so, da habe ich für eine amerikanische Firma das türkische Büro aufgebaut und ich habe denen tatsächlich nicht gesagt, dass ich schwanger bin und die Schwangerschaft eigentlich verheimlicht kann man nicht sagen. Sie haben es nicht gesehen, weil ich sehr zierlich bin. Und dadurch, dass die Firma in Amerika war, war das sehr gut machbar. Und die Kleine ist leider 8 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Und wir hatten ein Problemthema zu besprechen und hatten eine Telefonkonferenz für abends 23 Uhr angesetzt. Aber da hatten meine Wehen angefangen. Und da musste ich dann sagen, während dem Telefonat, okay, ich kann jetzt nicht mehr. Ich bin in den Wehen.
Ich kriege ein Kind.
Ich kriege gerade ein Kind. Aber wir können morgen früh weitersprechen. Und die sind aus allen Wolken gefallen. Die waren ein bisschen wütend natürlich, aber nicht, weil ich schwanger war, sondern wie konnte es? Wir haben so ein tolles Verhältnis, dass du uns das verheimlicht hast. Aber ja, und die Kleine kam um 7.04 Uhr auf die Welt und mittags haben wir dann das Problem gelöst.
Mit einer neuen Telefonkonferenz. Unglaublich, Sie sind wirklich tapfer.
Jede schwangere Frau, glaube ich, die in der Situation wäre und die, ich hatte ja eine tolle Schwangerschaft bis dahin, hätte wahrscheinlich ähnlich gehandelt.
So, und jetzt verraten Sie uns noch, wie Sie in dem Bereich gelandet sind, in dem Sie auch heute arbeiten, nämlich im Bereich Private Equity. Sie geben praktisch Beteiligungskapital und zwar vor allem Startups und vor allem Startups, in denen Frauen sich für Umweltdinge einsetzen.
Also ich habe das Thema Nachhaltigkeit kennengelernt 2009, 2008, 2009 im Zuge des Energiewandels auch in der Türkei. Damals gab es die ganz, ganz großen Solaranlagen und die Windparkanlagen in der Türkei. In dem Zusammenhang habe ich das kennengelernt und das Thema Public Transportation auf Elektromobilität umzustellen war ein Thema, da habe ich ein Projekt mit der UN gemacht. Da ging es darum, die Public Transportation in Istanbul auf Elektromobilität umzustellen. 2011, 2012 war das zu früh, hat keine Akzeptanz gefunden damals. Die Technologie war auch noch gar nicht so weit entwickelt. Aber es hat mich gefesselt. Die Möglichkeit, die man mit der naturgegebenen Gewalt erreichen kann, das hat mich sehr fasziniert, mit Wind, mit Sonne vor allem. Dieser Wandel in der Energiebeschaffung, das hat mich sehr fasziniert und gefesselt.
Mein Gast, Sevilay Wilhelm, Managerin und Autorin mit türkischen Wurzeln. Sie haben ja schon ein großes Event in der Türkei, Sie haben es vorher angedeutet, mal organisiert. Es ging um ein großes Fußballspiel zwischen Frauenteams. Ich glaube, Fenerbahce, das Frauenteam, und Atletico Madrid, oder Sie wissen es besser?
Nee, das war Beşiktaş. Beşiktaş und Atletico Madrid. Wir hatten tatsächlich auch Bayern München angefragt, aber die wollten damals nicht. Es war zu kurzfristig, zu politisch. Und Atletico Madrid hat das dann mit Beşiktaş gemacht in Istanbul. Und wir hatten 34.000 Zuschauer im Stadion.
Was glauben Sie, kann den Frauen für eine Rolle zukommen, wenn es darum geht, diese Welt zu retten? Das ist ja auch eines der Themen, eigentlich das der zentralen Themen Ihres Buches.
Ich glaube, ich würde nicht von Rollenverteilung reden, weil wir sind ja alle da, wir sind alle gleichwertig. Ich glaube, die eigene Wichtigkeit zu erkennen, ist für die Frauen sehr, sehr wichtig, weil da mangelt es auch sehr, sehr stark, dass wir unsere eigene Wichtigkeit eigentlich gar nicht erkennen. Wir erkennen zum Teil gar nicht, was wir auf den Tisch bringen oder an den Tisch bringen. Und von der anderen Seite des Tisches gesprochen, dass man die Investitionen, die man in Frauen tätigt, tatsächlich auch bewusster tätigt und sagt, ich investiere bewusst in eine Gründerin. Und auch das ist nachgewiesen, dass eine Gründerin mehr Geld erwirtschaftet als ein Gründer. Wenn Sie in eine weibliche Gründerin investieren, bekommen Sie 78 Cent zurück, in einen männlichen Investor nur 32 Cent.
Habe ich ja gar nichts bei René Benko.
Zum Beispiel.
Dann kommt nur ein Minus raus. Ein Minus. Sie haben mir gesagt, Sie wollen noch einen Satz unbedingt zu sagen zum Thema ungesehene Arbeit, unbezahlte Arbeit.
Es ist tatsächlich so, wir Frauen machen ja sehr viel ungesehene Arbeit. Wenn ich dann mit einigen Frauen rede und wir dann in das Private kommen, sagen, was machst du beruflich? Sagt sie, ich arbeite nur 50% und die restliche Zeit bin ich für die Kinder da. Dieses Bewusstsein, nein, sie arbeiten 100%, aber werden nur für 50% bezahlt. Dieses Bewusstsein dieser Ungerechtigkeit und dieses Bewusstsein zu sagen, auch an die Arbeitgeber und an die Männer zu sagen, diese unbezahlte Arbeit nimmt sehr, sehr viel Last von den Schultern der Männer. Das müsste aber anders bewertet und anders belohnt werden.
Unser heutiger Gast war das Sevilay Wilhelm, Managerin, Autorin, Feministin. Ihr Buch Mutter Erde und ihre Töchter ist gerade beim Scorpio Verlag erschienen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Noch ein Tipp: vom 15. bis 19. Oktober findet in Nürnberg das BR Podcast Festival statt. Da können Sie Ihre Lieblingspodcasts wie 1:1 der Talk, Dark Matters, Lachlabor und so weiter live und hautnah auf der Bühne erleben. Tickets, Preise und Hinweise auf die Locations gibt's unter podcastfestival.de.